Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkowitsch.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir reden heute über ein Stück, das Sie wahrscheinlich ganz gut kennen. Es wird Ihnen zumindest sehr bekannt vorkommen, aber über dessen Komponist wissen eigentlich die wenigsten etwas. Nämlich, lieber Willi, Johann Pachelbel, der kommt im Musikunterricht kaum vor, Konzertkalender kaum vor, aber trotzdem ist sein berühmter Kanon eines der beliebtesten Hochzeitslieder. Es hat zahlreichen Pop-Hits die Akkorde vorgegeben. Es ist vielleicht das erstaunlichste One-Hit-Wonder der Musikgeschichte.
Ja, das ist jedenfalls eines der erstaunlichen. Pachelbel war ein deutscher Komponist. Protestantische Kirchenmusik war seine wichtigste Beschäftigung. Er war so ein Vorgänger von Johann Sebastian Bach, könnte man sagen. Und die Fama will, dass dieser sogenannte Kanon bei der Hochzeit des älteren Bruders von Johann Sebastian Bach zum ersten Mal gespielt worden ist, vielleicht sogar dafür komponiert worden ist, möglich auch nicht. Wenn es so war, dann hat Bach, also der große Bach, das kennengelernt mit 9 Jahren. Tatsächlich geht es da um eine Kompositionsmethode, die absolut nicht Pachelbel erfunden hat, sondern die damals vollkommen gang und gäbe war, dass nämlich über einen gleichbleibenden Bass, mehrheitlich mit immer gleichbleibenden Harmonien, das ist meistens so, muss nicht sein, aber ist meistens so, quasi improvisatorisch Musik gemacht wird. So war es zum Beispiel bei Tänzen, so ist es bis heute, wenn Musiker quasi über einen solchen Bass, über solche Harmonien improvisieren. Also das gibt es ja im Jazz, im Pop, dass man eine gewisse Akkordfolge hat, die man beibehält und da kann man drüber machen, was man will. Nur, dass es in diesem Fall eine strenge Komposition ist, was der Name Kanon schon sagt. Da geht es aber eigentlich nicht um diese Akkordfolge, die da drunter liegt, sondern da geht es um das, was die Violinen, die Solo-Violinen drüber aufführen. Ja? Aber ich glaube, es ist eine gute Idee,
das mal anzuhören,
oder? Dann erstens erkennen es alle und zweitens überlegen wir uns, wie ist das aufgebaut.
Das war jetzt, wie du mir verraten hast, eine Aufnahme von Jean-François Payard. Und die haben wir nicht zufällig ausgewählt, weil lass uns doch gleich einmal über die Geschichte hinter diesem Stück, über die Entstehungsgeschichte dieses One-Hit-Wonders reden. Du hast schon mal gesagt, ja, der Johann Pachelbel war ein Barockkomponist und hat womöglich, ganz geklärt ist es ja nicht, dieses Stück schon als Hochzeitsmelodie geschrieben, was natürlich für diese große Erzählung ganz passend ist, weil es auch jetzt eine sehr beliebte Hochzeitsmelodie ist. Was muss man denn über Pachelbel wissen?
Also wie gesagt, er war ein etwas älterer Zeitgenosse von Bach und war einer der führenden evangelischen Kirchenkomponisten dieser Zeit. Und wir haben nicht wahnsinnig viel, vor allem nicht wahnsinnig viel Instrumentalmusik von ihm erhalten. Das dürfte offenbar einen Nerv getroffen haben, schon damals, dass das irgendwie zwar einem Urmuster entspricht, wie man Musik gemacht hat, aber offenbar hat er es so gut gemacht. Also die Oberstimmen, die er drüber gelegt hat, die kanonisch geführt sind, tatsächlich, da können wir vielleicht gleich nochmal rein, überlegen uns, was heißt das eigentlich, die sind offenbar so eingängig und so gut, dass das sofort immer wieder gespielt worden ist. Und ich meine, es ist tatsächlich ein Stück, das, wenn es sozusagen die sogenannte Klassik, also das ist natürlich Barock, aber wir summieren das alles unter klassische Musik, da gibt es ein paar Nummern, die ununterbrochen gemacht werden. Das reicht eben vom Bach-Ebel-Kanon bis zum Bolero von Ravel. Also das sind Sachen, die kennt jeder, mehr oder weniger entstellt, aber man kennt die Titel oder man kennt zumindest die Melodien oder die Harmonien in dem Fall. Und ich meine, das erklingt in jeder Fußgängerzone, also an jeder Ecke, mehr oder weniger.
Ja, aber das war nicht immer so. Weil, also ich habe da ein bisschen was nachgelesen und du weißt da noch viel mehr darüber, aber dieses Stück ist ja eigentlich komplett in Vergessenheit geraten. Das war lange gar nicht bekannt und dann kam im späten 19., frühen 20. Jahrhundert die Wiederentdeckung der Barockkomponisten und im Zuge dessen wurde auch dieser Kanon wiederentdeckt und ist dann 1919 erstmals gedruckt erschienen. Und populär wurde dieser Kanon dann durch eine Einspielung 1968 von dem genannten Dirigenten Jean-François Payard. Genau. Und der, jetzt ist die Frage an dich, hat der das so gespielt, wie Pachelbel das intendiert hatte?
Wir wissen es natürlich schlicht und einfach nicht. Also tatsächlich wissen wir, dass es ein Stück war für drei Geigen. Oder für Bass und drei Geigen genau genommen. Ja, das heißt, also es hat ein Instrument den Bass gespielt, die drei Violinen oben machen den Kanon. Und es ist ja wirklich, vielleicht können wir noch einmal kurz reinhören, nur die ersten Takte, wenn man da aufpasst, also zuerst ist diese Bassfolge mit den Harmonien dazu. Dafür haben wir den sogenannten Basso Continuo. Das kann jetzt irgendein Instrument sein, kann eine Orgel sein, kann eine Laute sein oder was immer, die die Harmonien dazu spielt, zu diesen Basstönen. Das ist im Barock so üblich gewesen. Mhm. Es gab immer einen Basso Continuo, damit einer sozusagen immer die Harmonien angibt, die richtigen.
Und in diesem Fall ist es das Cello, das das üblicherweise spielt, oder? Oder also muss das dem, gar nicht sein?
Nein, es war sicher kein Cello dabei, es war ursprünglich... Wir wissen ja im nächsten.
Ist das eher in den modernen Arrangements?
Cello ist ja damals noch nicht so in gewesen. Ja? Das gab es schon, aber ein Bass war in der Regel ein Kontrabass bei den Streichern. Okay. Nicht? Dazwischen gibt einer die Harmonien an und das ist bei einem Stück, das wahrscheinlich ja, sozusagen transportabel sein musste, wenn man es nicht in der Kirche gemacht hat, hat man keine Orgel gehabt natürlich und möglicherweise hat man es auf der Straße gespielt oder im Tanzsaal, da steht ja auch nicht unbedingt ein Klavier beziehungsweise damals ein Cembalo herum. Also wird man wahrscheinlich mit einem Gitarreninstrument und einem lauten Instrument da die Harmonien dazu gespielt haben. Also eigentlich können wir uns vorstellen, ein Bass, eine Laute plus die drei Soloinstrumente, in dem Fall Violinen. Also das wäre das Original. Und das gibt es nun in tausenden Arrangements. Also das kann man ja wirklich in jeder Besetzung spielen. Ich brauche nur halt die drei Melodieinstrumente, die diesen Kanon machen. Darum denke ich mir, hör mal nur rein, dass wir wissen ungefähr, wie ist es denn fabriziert. Also der Bass ist klar, bleibt immer gleich. Diese Bass-Tonfolge bleibt immer gleich. Es wird ununterbrochen wiederholt und darüber immer anders melodisch gearbeitet. Und das ist das Komplexe an diesem Stück, das ist die Komposition in dem Sinn. Also nicht, ihr könnt über den Bass auch eine Melodie improvisieren, einer allein. Vielleicht, wenn sie sehr raffiniert sind, zwei zusammen. Bei dreien wird es schon sehr schwierig, nicht, dass man da wirklich so eine Jam-Session macht. Aber in dem Fall ist es ganz genau gearbeitet. Das heißt, die erste Violine beginnt mit einer Melodie. Die zweite, nach zwei Takten, steigt genau mit derselben Melodie ein, wie wir Kanon, Bruder Jakob oder irgendwas singen. Nicht? Wir singen schon wieder was anderes und die spielen. Und in dem Fall sind es drei Stimmen, die diesen Kanon machen.
Die spielen exakt das Gleiche, nur zeitversetzt.
Genau. Also das ist so der klassische Kanon, eben über einem gleichbleibenden Bass. Und je bewegter die Stimmen werden, umso bewegter wird der Zuhörer sozusagen. Und das steigert sich dann und kommt wieder zu einem Schluss. Wobei man sagen muss, im Original ist es wahrscheinlich so gewesen, dass dieser Kanon von einer Gigue gefolgt war. Das ist ein schneller Tanz im Sechs-Achtel-Takt oder ein Achtel, also für seinen Dreier-Takt. Das heißt, das war damals sehr oft tänzerisch abgeschlossen nach einem kontemplativen, ruhigen Teil, ein Präludium, ein Vorspiel und dann ein rasanter Tanz. Ich würde vorschlagen, hören wir mal in eine andere Interpretation. Meistens hört der Kanon als Kanon auf und da kommt nichts Schnelles. Hören wir uns einmal an, wie das im Original wahrscheinlich war. Hören wir den Schluss des Kanons, diesen ruhigen Schluss und dann die darauffolgende Gigue, diesen schnellen Abtanz dann sozusagen. Das lehrt uns jetzt zwei Dinge. Erstens einmal, es gab diesen schnellen Nachtanz sozusagen. Und zweitens, wenn man aufgepasst hat, die haben vorher dieses Stück, diesen Kanon offensichtlich viel schneller, fast doppelt so schnell gespielt. Das war das Ensemble Hesperion 21 unter Jordi Savall, echte Originalklang-Spezialisten. Jean-François Payard ist eine Generation früher auch ein Originalklang-Pionier, aber der hat noch langsamer gespielt.
Hat ein bisschen romantisiert vielleicht auch.
Das würden wir heute so sagen, nicht? Also diese Art von Musik ist natürlich früher viel breiter gespielt worden, als heutzutage angeblich richtig ist. Wie es wirklich war, wissen wir ja nicht genau. Also wir sind heute eher geneigt zu sagen, also der Originalklang unter Anführungszeichen ist der, wo doch schon eher viel zügiger gespielt wird und wo vor allem die einzelnen Tempi, langsames, schnelles Tempo, die haben miteinander eine ganz klare Relation, also da hat man schon viel mehr entdeckt, als man früher wusste. Aber abgesehen davon, ganz lustig, also diesen Kanon kann man in unterschiedlichen Tempi spielen, ohne dass er an musikalischer Qualität verlöre. Ja, das müssen nur halt die Geiger müssen das da spielen, sozusagen.
Diese Schnelligkeit. Ja, eben, egal wie schnell man spielt, er behält auf jeden Fall diese eingängige Bassline, sage ich jetzt, also ja, diese Bassmelodie und diese wahnsinnig eingängige, dieses musikalische Muster, das da aufgebaut wird und ja, das sich einfach in unsere Gehirnwindungen reingefräst hat.
Ja, genau.
Wie würdest du erklären, was steckt musikalisch dahinter und warum ist dieser Kanon so berühmt?
Ja, weil die Basslinie erstens einem Muster entspricht, das von vielen Komponisten damals verwendet wurde, genauso oder so ähnlich. Und dieses Wiederholen, das ist ja immer so. Wenn sich eine schöne Melodie oder ein schöner Melodieteil wiederholt, dann sind wir schon vertrauter mit ihm und das ist das klassische Refrain-Prinzip in der Melodiebildung. Mhm. Nicht? Das ist hier nicht der Fall, sondern hier bleibt der Bass immer gleich. Das macht eine gewisse Ruhe in der Unruhe. Die Unruhe bringen die Geigen mit sich, mit ihren Solo-Parts und unten das bleibt verlässlich immer gleich. Ist ein altes Prinzip, heißt eigentlich, haben wir schon mal in irgendeinem Podcast darüber gesprochen, heißt eigentlich Passacaglia oder Chaconne. Das heißt, dass ein Bass durch ein ganzes Stück das Fundament bildet. Der ändert sich nicht und über dem wird entweder improvisiert oder schichtet sich ein kontrapunktisch, heißt das dann Kanon oder Fuge, ein Kunstwerk auf. Wir haben das als Basis. Einer der berühmtesten Kompositionen in diesem Stil, kann man jetzt sagen, in dieser Technik, sind die berühmten Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach. Das ist eine Reihe von Variationen, 30 Variationen. Wenn wir sagen Variation, so denken wir, also da ist eine hübsche Melodie.
Genau, die also man dann was auszieht. Wird variiert?
Was wird variiert, ganz genau.
Und was wird variiert?
Eben, ja, das ist es eben. Also normalerweise sagen wir, du hast ein Thema und das singst du dann ein bisschen anders, tust das verzieren, setzt das vielleicht einmal nach Moll. Aber im Prinzip bleibt die melodische Substanz immer gleich. In diesem Fall der Goldberg-Variationen, und da ist Bach kein Einzelfall, aber das ist das berühmteste Beispiel dafür, bleibt der Bass immer gleich. Also das ist wie beim Pachelbel-Kanon, nur da sind es 8 Takte und bei Bach sind es, glaube ich, 32 Takte. Das heißt, das ist ein viel komplexeres System.
Nicht so eingängig.
Und nicht loopbar sozusagen. Und interessanterweise setzt er jede dritte Variation als Kanon an. Und das ist dann so wie bei Pachelbel, aber nur in der dritten Variation, dass zwei Oberstimmen spielen wirklich dasselbe zeitversetzt. So, das ist das Kanonprinzip. Nun ist aber die Variation 6 ist dann wieder ein Kanon. Das ist jetzt der Kanon in der Sekunde. Das heißt, die erste Sekunde ist ein Ton höher. Nicht? Ah, okay. Sekund, Terz, Quart, Quint, Sext, Septim,
ja.
Oktav.
Also selbe nicht? Melodie, aber ein bisschen nach oben versetzt, ein bisschen höher.
Ein Ton höher und zwar präzis. Also kannst nicht schummeln. Nicht? Das ist wirklich die heikelste Kunstform überhaupt, der Kanon, da müssen die wirklich genau dasselbe spielen, aber auch halt eben unter Umständen, das ist dann die Kunstfertigkeit, einen Ton höher, kannst du schon ausrechnen, 9. Variation eine Terz höher, 12. Variation eine Quart versetzt, aber auch noch in der Umkehrung. Das muss man sich so vorstellen, wenn du jetzt spielst C, D, E,
ja,
dann fängt der andere eine Quart höher an, also
F. F
spielt aber nicht FGA, sondern FED. Also spielt runter. Aha, jeder Ton, den der Hauptspieler, der erste Spieler hinauf geht, geht der andere hinunter. Und zwar genau in demselben Abstand. Also das ist äußerst, das versuchen Sie mal, meine Damen und Herren, in einem Kanon zu machen, wo das ist ja total schwierig. Und Bach hat alle diese Kunstfertigkeiten ungeheuer gut beherrscht und macht einfach Musik draus. Ja, wir können ja einen kurzen Ausschnitt aus diesem Kanon in der Quart hören. Versuchen Sie mal zu hören, wie die eine Stimme hinauf, die andere hinunter geht. Und das ist auch noch um eine Quart genauer versetzt. Und das ist Musik. Wunderbar, aber äußerst konstruktiv.
Lieber Willi, das mag ja jetzt in der Grundstruktur ähnlich sein wie der Kanon von Pachelbel, ja, aber da hast du mir jetzt längst verloren, während bei dem Kanon in D-Dur von Pachelbel, da komme ich mit.
Ja,
da geht auch diese Melodieführung so klar und linear dahin, also diese Basslinie, die geht so kontinuierlich schön nach unten, dom, 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 immer weiter und dann zum Schluss kommt sie noch ein bisschen hoch und dann geht es wieder runter. Mhm. Also ich habe da einfach eine Spannung und direkt danach die Auflösung. Es gibt mir so ein Gefühl der Sicherheit. Da kommen keine bösen Überraschungen.
Ja, es kommen auch keine bösen Überraschungen. Und das ist natürlich also die intellektuelle Herausforderung dessen, was wir jetzt da gerade gemacht haben. Das hört, glaube ich, kein Mensch, auch ein sehr musikalischer Mensch, kann da sagen, ah ja, das ist ein Kanon in der Quart. Erstens und in der Umkehrung.
Das ist ein konstruierter Kanon,
das
sozusagen.
Das ist natürlich der Spaß und der Freude eines genialen Konstrukteurs. Ja, der sagt, ich mache jetzt die hochkomplexeste Struktur und trotzdem hörst du es, du musst das ja nicht wissen. Du hörst das als schöne Musik, nicht? Und Pachelbel ist auch schöne Musik, aber natürlich in einer viel, viel simpleren Auflösung sozusagen. Aber ich meine, trotzdem eine enorme Kunstfertigkeit, jemanden bei der Stange zu halten, wenn ich immer dasselbe spiele. Ja, weil es ist eben nicht immer dasselbe, sondern es ist eben schön aufgelöst, weil die Oberstimmen immer ein bisschen was anders machen.
Ja, und es kommt immer was Neues dazu, aber das, was neu dazu kommt, das ist nicht gleich weg, sondern die anderen, die wiederholen das ja. Und dann hat man ja eigentlich jede Melodie oder jede kleine Koloratur, sage ich jetzt, wird hier ja dreimal gespielt, weil jede Geige das noch einmal wiederholt, wenn sie an der Reihe ist.
Ja, ja. Also das kann man schon, also das, was wir jetzt gerade bei Bach versucht haben, wo wir natürlich alle scheitern, logischerweise, aber bei Bach kann man das schon probieren, haben wir ja am Anfang auch probiert zu verfolgen, wie die drei Geigen einander folgen. Nicht? Oder die zweite folgt der ersten, die dritte folgt der zweiten und der erste führt das immer an und die kommen immer hinten nach und spielen immer dasselbe. Ja. Das Wesen des Kanons. Das geht ja dann auch unendlich so weiter. Und das Schöne ist da, dass bei jeder Variation, sagen wir jetzt einmal, bei jeder Wiederholung des Basses, das immer neu aufbricht und immer neue Ideen dazukommen. Nicht?
Also würdest du sagen, dass das Erfolgsgeheimnis ist, dass es komplex und simpel zugleich ist?
Ja, genau. Und das ist ja immer so. Ja. Bei der großen Kunst, die hat immer auch ein Körnchen Simplizität. Es muss auch relativ einfach sein, letztendlich insofern, als mit irgendeinem Schmäh muss der Komponist, auch wenn er ein hochkomplexes Strukturtscherl am Reißbrett entworfen hat, den Hörer hereinholen, sonst ist es ja keine Musik. Nicht? Da haben wir bei Beethoven immer diese ganz holzschnittartig einfachen Sachen. Ich meine, nichts einfacher als der Beginn der 5. Symphonie. Erstens merkt sich's ja jeder. Zweitens, er merkt sich so, dass er die Entwicklungen dieses kurzen Themas, dieses rhythmischen Themas, durch die ganze Symphonie verfolgen kann. Mhm. Und das, was Beethoven daraus macht, haben wir ja auch schon mal lang drüber geredet, ist natürlich ein riesiges Kunstwerk, hochkomplexes Kunstwerk, das eigentlich nur in Variationen und dramaturgischen Ausformungen dieses einen Motivs besteht. Mhm. Also irre. Ja?
Also Pachelbel nimmt sozusagen die Kompositionstechnik der nächsten Jahrhunderte in diesem Kanon voraus.
Naja, er wendet sie an. Es ist also jeder bedeutende Komponist, sucht nach dieser, das was du genannt hast, die Einfachheit, nach dieser Simplizität, auch im Komplexesten. Mhm. Nicht? Und das ist ja auch das Erfolgsgeheimnis von Bach, der das ja als Neunjähriger wahrscheinlich mitverfolgt hat bei der Hochzeit seines Bruders, dass er das auch kennen hat. Nur hat er natürlich wahrscheinlich die kompliziertesten Strukturen von immer entworfen, musikalisch. Aber er hat immer dieses Alzerl von Simplizität oder von Hölzel werfen. Das sagt, du kommst rein in das Labyrinth. Mach dich auf und schau, ich gebe dir das Hölzel in die Hand und du nimmst es und du bist plötzlich in einem Unglaublichen. Man kann auch die Goldberg-Variationen, muss man ja nicht hören, dass man sagt, das ist ein Kanon in der Quarte in der Umkehrung. Das ist ja absurd, macht kein Mensch. Sondern man wird zunächst einmal eine Melodie hören und ein Stück hören und wahrscheinlich innerlich spüren, dass dieser Bass da immer wieder kommt, obwohl, wie gesagt, 32 Takte merkt sich kein Mensch, wie der Bass. Aber das, was du zuerst so schön gesagt hast, dass man zu Hause ist da, dass man da hereingenommen wird und man hat eine Basis, auf die man sich verlassen kann. Genauso die hochkomplexen Goldberg-Variationen haben auch diese Basis.
Das zeigt, dass wir als Menschen doch sehr simpel gestrickt sind. Wir wollen Erwartbares.
Wir wollen Erwartbares, aber andererseits auch von Kunst wollen wir schon immer wieder überrascht werden. Mhm. Nicht, weil sonst ist es so, wenn immer das kommt, was ich erwarte, dann höre ich ja bald nicht mehr zu. Das ist so wie auf einem Bild, ja. Da muss ja auch eine Spannung entstehen, sozusagen erwartbar oder in einem Theaterstück oder in einem Krimi. Erwartbar ist, wahrscheinlich ist der Mörder der Gärtner, ja. Aber vielleicht ist es ja diesmal auch der Briefträger.
Aber irgendwer ist es.
Irgendeiner ist wahrscheinlich irgendeiner der Mörder, wenn es kein Unfall war, nicht? Ja, aber das ist ja das, also es ist erwartbar, ja. Aber dann auch wieder nicht.
Dann spiele ich dir jetzt mal was vor, was du vielleicht nicht erwartet hast. Weil wir haben ja vorher kurz gesprochen von der Geschichte dieses Stücks und von der Rezeptionsgeschichte. Also noch kurz zurückzukommen, im Jahr 1968 ist dieses Stück auf einmal durch diese Aufnahme von Jean-François Payard wieder ist wieder gehört worden. Mhm. Und im selben Jahr, 1968 ebenso, ist auch dieses Lied von einer griechischen Band herausgekommen.
Rain and tears are
kommt dir diese Akkordfolge bekannt vor.
Ja, es ist sehr ähnlich, wenn nicht gleich.
Wenn nicht exakt dieselbe. Und ich finde, das ist eigentlich sehr spannend, weil es zeigt nämlich, dass ab dann die Rezeption des Originals und die Rezeption von Pop-Abwandlungen eigentlich nebenher passiert sind. Mhm. Die klassische Aufnahme, also die orchestrale Aufnahme von dem Kanon, ist in den 70ern, Anfang der 70er, zum großen Hit geworden, nachdem es einmal im Radio gespielt wurde und von Kalifornien ausgehend, auf einmal gab es da einen großen Hype um dieses Stück. Einige Orchester haben es aufgenommen, weil sie gemerkt haben, dass sich das wunderbar verkaufen lässt, teilweise so gut wie die großen Rockalben dieser Zeit. Also die Einspielungen vom Kanon waren dauernd in den Charts. Ich zeige dir da mal kurz einen Cartoon, der im New Yorker, in dem Magazin 1981 rausgekommen ist. Da sehen wir einen Gefangenen in einer Zelle und es steht Prisoner of Pachelbel dabei.
Entsetzlicher, der sitzt einsam auf seinem Sessel und er kriegt jetzt schon wieder den Pachelbel-Kanon über Lautsprecher.
Der wird beschallt vom Gefängnislautsprecher mit der Ansage: For your listening pleasure, we once again present Pachelbel's Kanon. Pachelbel, sagen ja die Amerikaner dazu. Pachelbel. Naja, auf jeden Fall, von da an war dieses Lied überall und es war eben nicht nur die klassische Einspielung überall zu hören, sondern auch diverse Popcover davon.
Da gibt es ja sehr viele von diesen Popcovers.
Ne? Da gibt es sehr viele. Ich darf dir ein paar davon vorspielen.
Ja.
Das war Go West von den Village People in dieser Version. Man kennt auch die Version von den Pet Shop Boys, die später herausgekommen ist.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones that today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever.
Das war jetzt Memories von Maroon 5, sehr nah dran.
Sehr nah dran. Ja, interessant. Das sind natürlich Dinge. Da ist jetzt kein Kanon drinnen. Das heißt immer noch, nein, der Kanon von Pachelbel, aber tatsächlich übergeblieben ist ja nur die Harmoniefolge und der Bass.
Genau, vor allem der Bass. Und der Bass kommt auch in diesem Lied von Oasis vor.
Slip inside the eye of your mind. Don't you know you might find a better place to play.
Ja, wir könnten das endlos weiterführen. Es gibt da so viele Möglichkeiten. Also es gibt so viele Poplieder, die das aufgegriffen haben, entweder direkt oder leicht abgewandelt. Ich habe doch ein schönes Zitat von Pete Waterman, einem großen britischen Musikproduzenten. Der hat von Donna Summer bis Kylie Minogue viele Stars betreut. Und er hat gesagt, dass dieser Kanon fast the Godfather of Pop Music, also sozusagen der Pate der Popmusik ist. Denn wir alle haben das benutzt.
Lustig, ja.
Und ich glaube, dass diese Basslinie tatsächlich ideal für den Pop geeignet ist, dadurch, dass sie so wiederholbar und so eine beruhigende Wirkung hat. Man kann sie loopen, also man kann sozusagen sie endlos durchspielen.
Ja. Wie sie auch im Original passiert, nicht?
Genau.
Es wird ja wirklich ununterbrochen dasselbe Bass gespielt.
Genau.
Wie gesagt, das ist das Passacaglia-Prinzip.
Ja. Und die Popwelt ist ja nicht alleine damit, diesen Kanon quasi gecovert zu haben, weil da bin ich sicher, dass du auch einige Beispiele kennst aus der restlichen Klassikgeschichte. Auch andere Komponisten haben sich da ganz gern bedient, oder?
Naja, die haben sich der Form bedient. In diesem Fall ist das Wort Kanon als Titel eigentlich irreführend, wie man zuerst schon
genau,
gesagt hat.
Nicht dem, also
der Kanon ist ja das, was die drei Geigen drüber machen, über diesen Bass.
Ja.
Das, was alle geklaut haben, dann sozusagen, obwohl das ist, hätte ja auch Bach-Elben geklaut, weil es gab vorher auch schon Stücke über diesen Bass, aber halt nicht einen Kanon. Mhm. Also der Bass ist ja so nicht von Bach-Elben, sondern das war sozusagen allgemein gut. So oder so ähnlich sind tausende Stücke wahrscheinlich aufgebaut.
Okay, also Klasse. Darf man gar nicht sagen, dass dieser Bass der berühmte Pachelbel-Bass ist, sondern es ist einfach ein bekannter Bass und der hat ihn halt auch genutzt.
Ja, kann man schon sagen, weil es ist eben, da kann es jeder festmachen dran und sagen, ah, das ist das, das ist diese Akkordfolge. Also wir kennen ja zum Beispiel, ich meine, wie gesagt, also dieses Prinzip, dass der Bass oder eine Melodie, welche Stimmen auch immer, gleichbleibend durchzieht, und zwar acht Takte, acht Takte, acht Takte, das ändert sich während ganzes Stück. Haben wir zum Beispiel auch, also ganz berühmtes Beispiel in der Symphonik, ist der vierte, letzte Satz der vierten Symphonie von Brahms. Da fährt am Anfang schon in den Bläsern ein ehernes Thema, das ist wie, da stehen acht Grabsteine vor uns und die herum tanzt dann die ganze Musik. Das kommt ununterbrochen wieder. Die unglaublichsten Variationen gibt es in dem Mittelteil des Satzes, wird es plötzlich ganz langsam, bleibt auch immer das Thema, bis nur die Coda schert dann aus. Und das ist eben dieses eherne Prinzip, das ein architektonisches Prinzip bleibt, über dem oder mit dem das Stück gearbeitet ist. Und das geht also durch die ganze Musikgeschichte durch. Also solche gleichbleibenden Bässe finden wir auch bei Alban Berg in den Opern und so. Also geht also komplett durch.
Also dass die Idee dieses sich wiederholenden Basses in der Klassik oft vorkommt, das glaube ich dir. Ja, aber ich finde es trotzdem spannend, ganz konkret diese eine Bassfolge, wie omnipräsent die ist. Zum Beispiel habe ich die in der Zauberflöte auch schon gehört.
Ja, das sind die drei Knaben. Das ist natürlich genau das. Ja.
Also wo hat Mozart da geklaut?
Möglicherweise hat er diesen Bach-Elben-Kanon gekannt. Möglicherweise einfach nur das Prinzip. Wie gesagt, diesen Bass haben viele schon vor und während der Bach-Elben-Zeit verwendet. Und das ist halt so ein Topos, der immer wieder verwendet wird. Also kommt er auch in der Zauberflöte vor. Die drei Knaben schweben genau zu diesen Klängen über unseren Häuptern. Aber natürlich ist es anders, weil da kommt das vor, ist aber dann gleich wieder weg. Während bei Bach-Elben ist es ja so, wie im letzten Satz der vierten Brahms, dass diese acht Takte bleiben immer gleich, bis zum Schluss des Stücks. Punkt aus. Nur bei Bach-Elben kommt dann eben die Gigue, der Tanz, den man dann weglassen hat. Das ist immer, macht es immer einfach.
Also wir nehmen
nur den schönen Teil.
Keiner spielt mehr den zweiten Teil davon.
Genau.
Und dass das immer gleich ist, damit haben ja die Musiker, die das dann spielen müssen, ja auch teilweise ihre liebe Not, weil es ist auch ein bisschen eintönig.
Für den Bassisten ist es unendlich langweilig, ja.
Da gibt es ein sehr lustiges YouTube-Video vom US-Komiker und Musiker Rob Paravonian. Der hat über 16 Millionen Klicks mit seinem Pachelbel-Rant, also seiner Wut-Tirade über diesen Kanon generiert. Der hat nämlich als Kind oder als Jugendlicher im Schulorchester das Cello gespielt und hat immer dieselben Noten auf- und abspielen müssen. Alle anderen haben da tolle Melodien bekommen und er hat da einfach diese immer gleichen Noten gespielt, was er sehr lustig ausdrückt.
I hate Pachelbel's Canon in D with a passion. I hate it so much because the cello part is the worst cello part ever written in the history of cello parts. It's 8 quarter notes that we repeated over and over again. They are as follows. D, A, B, F sharp, G, D, G, A. And that's all we got to play. We repeated those 8 notes 54 times. I counted. Because I had nothing else to do. I would sit back and listen to the violins get lovely melodies, the violas would get lovely melodies, the second violins would get lovely melodies, which should just not happen. And the cello, we got stuck with 8 crappy, lousy, stinking notes. And I began to wonder why. Why would Pachelbel do that to us? Such a beautiful instrument. And my theory was he once dated a cellist. And she dissed him really bad. And so for the rest of his life, he came up with the worst cello parts he could ever think of. It wouldn't be so bad if I didn't hear him every day. I know what you're thinking. You're thinking, Rob, don't listen to classical radio anymore. It doesn't matter. Pachelbel's following me. It sounds paranoid, but he's following you too. You hear him every day.
Also Pachelbel verfolgt uns ja, unser ganzes Leben. Ja.
Wir werden diese Bassline nicht mehr los. Und es hat was.
Es hat was, ja. Ja. Man muss es ja nicht jeden Tag spielen, aber es hat eine eherne Ruhe.
Ein.
Ja, es funktioniert immer wieder, ja. Das muss man sagen. Es ist nicht so, dass man dann beim dritten Mal drauf denkt und sagt, nein, also heute nicht. Ja. Mhm. Und vielleicht heute nicht, aber morgen sicher wieder.
Morgen kann man es dann wieder hören. Liebe Hörerinnen und Hörer, sagen Sie uns doch auch gerne, ob Sie es noch hören können, ob Sie diesen Kanon ausgehört haben oder ob Sie sich noch mehr Variationen davon wünschen, weil ich glaube, die Popwelt hält noch einige bereit.
Ich glaube auch, und Sie können uns aber auch schreiben, ob Sie einen anderen Ohrwurm dieser Art haben, der Sie immer wieder verfolgt und den Sie auch immer wieder gerne hören.
Dann reden wir auch darüber.
In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und wie gesagt, Zuschriften unter podcast@diepresse.com.
Und wir freuen uns über 5 Sterne in der App, in der Sie uns gerade hören, weil das hilft auch anderen dabei, uns zu finden.
Wiederhören.
Ciao.
Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkowitsch.